Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio CD Podcast. Ja, lieber Gunther, servus und herzlich willkommen zu unserem achten Research Rendezvous. Servus.
Servus Christian, freut mich wieder mal hier zu sein, auch wenn es heute leider etwas herbstlich ist.
Es ist herbstlich, wir gehen dann trotzdem laufen, Spoiler. Ja, ein Quartal ist wieder vorbei, wir sprechen jetzt Anfang Q4, Anfang Oktober. Ja Gunther, wie siehst du die Aktienkapitalmärkte? Was ist eigentlich aus unserer Mid-Cap-Story des ATX geworden, deiner Meinung nach?
Also prinzipiell sind die Märkte derzeit schon sehr optimistisch positioniert, wenn ich mir die Bewertungen anschaue, auch in Relation zum Zinszyklus, Zinssenkungszyklus. Aber natürlich, die Konjunktur läuft okay in den USA, auch in Europa. Richtig dramatische Katastrophen zeichnen sich nicht ab und insofern haben sich die Märkte sehr gut entwickelt. Wir sind kurzfristig immerhin noch etwas vorsichtig, volatilitätsseitig, vor allem wenn wir auf die US-Wahlen zulaufen. Aber sehen jetzt auch nicht die großen Katastrophen daherkommen. Wir sind eher auf Halten positioniert im Moment, haben ein gutes Gesamtjahr, glaube ich, in Summe gesehen. Der ATX mit Total Return, den wir jetzt auch offiziell in der Kundenkommunikation zeigen, nicht nur der ATX, auch mit knapp 9%, hat sich ganz okay geschlagen, aber er war, glaube ich, auch nicht sozusagen voll auf der Mid-Cap-Story drauf, aber da können wir uns vielleicht auch noch etwas genauer unterhalten.
Ja, er hat im Q3 auch wieder verloren gegen den DAX, also er hat ihn Ende Q2 überholt gehabt, eingestellt gehabt und jetzt dann wieder verloren. Du hast das eh gesagt, da können wir uns noch weiter unterhalten. Wie siehst du jetzt den ATX im internationalen Vergleich? Und wir zweimal immer auf das Catch-up des ATX gesetzt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen zurückgefallen und Mid-Caps hängen noch nach, glaube ich.
Also wir haben wirklich im Q3, jetzt wenn wir dezidiert versuchen, die Mid-Cap-Story zu analysieren, wo der MDAX besser abgeschnitten hat als der DAX, der Russell besser als der S&P, die Werte aus der zweiten Reihe wirklich profitiert haben, leider nicht davon profitiert. Wobei spannend auch ist, letztendlich ist hier auch wieder eine Einzeltitel-Story mit verantwortlich. Die OMV hat eine sehr große Underperformance hingelegt. Mhm. Natürlich auch wieder vom globalen Makrothema. Und ich glaube, das ist etwas, was wir natürlich akzeptieren müssen. Banken, Energie, das sind sehr groß Makro, Top-Town getriebene Wirtschaftssektoren, die ein großes Gewicht im ATX haben und das überlagert immer wieder.
Und Energie hat ja unter Hochwasser gelitten, muss man durchaus sagen
auch. Und wir haben natürlich das Thema leider, und auch wenn du darüber berichtest, dass wir derzeit hohe Umsätze haben, was in einzelnen Titeln stimmt. Wir waren jetzt wieder auf vielen internationalen Investorenkonferenzen unterwegs. Über die Liquidität am Wiener Markt macht sich natürlich jeder Sorgen und was natürlich für den Gesamtmarkt nicht gut ist, auch wenn jetzt kurzfristig mal Liquiditätsspitzen da sind, die dann aber auch bei manchen wieder die Sorge schüren, dass es hier eine Flüsterbörse gibt in Wien, wo dann einzelne Investoren heimische Themen spielen und man als Auslandsinvestor vielleicht nicht immer gut bedient wird.
Ja, ich glaube, danke, dass du das angesprochen hast. Ich glaube, wir werden das im historischen Rückblick dann als Einmaleffekt sehen, wo man ja einen besonderen Blick dann drauf werfen muss. Es war eine Verdoppelung im September für die, die es jetzt nicht ganz so am Radar haben von den Umsätzen her. Gehen wir zu den Einzeltiteln, Gunther. Was habt ihr da als positiven Trend gesehen? Wie seht ihr die Entwicklungen auf Einzeltitelebene und was ist auch weniger gut gelaufen?
Also was sich abgezeichnet hat und hier war natürlich auch sozusagen der Top-Down-View maßgeblich. Die österreichischen Banken haben natürlich sehr gut abgeschnitten heuer, hat sich abgezeichnet und die österreichischen Großbanken sehr gut positioniert. RBI natürlich eine sehr spezielle, würde ich sagen, Geschichte, die wir alle kennen, die auf dem Titel lastet. Telekom war letztendlich ganz gut, vor allem auch die Baufirmen haben sich weiter sehr gut gehalten. Und ich glaube, Christian, wir haben uns auch mehrmals im Jahr darüber unterhalten, dass die Baufirmen eben sehr gut aufgestellt sind. Natürlich auch im öffentlichen Sektor und auch europaweit. Also dass man hier diese, ich würde sagen, Konsolidierung am heimischen Immobilienmarkt und auch im Bausektor nicht überbewerten sollte, was das für die Baufirmen bedeutet. Und für uns natürlich auch eine sehr spannende Entwicklung. Und das ist natürlich dann für mich auch wieder das Credo, Mehrwert von Research und genauer auch mal versuchen, Titel zu analysieren, die Euro-Telesites. Natürlich ein Wert, der massiv vom Zinssenkungszyklus profitiert hat, hat sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt. Ja, die Immobilienwerte weniger gut, Bodenbildung zeichnet sich ab, aber das war zu erwarten. Aber auch wir haben hier immer gesagt, also Katastrophenmeldungen wird es hier nicht geben. Aber natürlich, ja, dass die Immobilientitel etwas gelitten haben, dass das...
Ja, auch durch die Sondereffekte, die mit wiederum mit den Umsätzen zusammenhängen. Aber das ist jetzt weniger ein Research-Thema, glaube ich. Die Einschätzungen für die Immobilientitel haben sich ja nicht verändert, glaube ich, bei euch im Research. Insgesamt zum Stimmungsbild, also was erwartest du so fürs Q4?
Ja, wir sehen schon, dass viele Firmen jetzt langsam nicht mehr auf eine unmittelbare Wirtschafts- und Konjunkturerholung setzen, die doch oft noch das Reporting oder die Guidance etwas bestimmt hat. Aber natürlich, wir sehen ganz klar, das sehen wir auch beim DAX und auch beim ATX, die heimische Wirtschaftsentwicklung ist nicht so maßgeblich wie die europaweite oder globale Konjunkturentwicklung. Und ja, in Europa und auch global läuft es konjunkturell nicht so dramatisch, wie teilweise die Stimmungslage hierzulande oder auch in Deutschland nahelegt. Und insofern, wir sehen die Aktienmärkte solide, gut, mit einer Halten-Positionierung derzeit, mit opportunistisch werden wir vielleicht auf Kauf gehen, wenn wir vielleicht noch etwas wohler hinter uns haben nach den US-Wahlen, aber für das Jahresende eigentlich positiv gestimmt. Und die Firmen sind auch nicht mehr zu optimistisch gestimmt, also insofern eine realistische Stimmungslage, würde ich sagen.
Also ich liebe ja im Tagesgeschäft die Zusammenarbeit immer, dass es alle miteinander so schnell geworden seid. Und ihr seid jetzt auch bei Makrothemen sehr schnell. Also nach den enttäuschenden Q2-BIP-Zahlen, das habe ich noch stark in Erinnerung, seid ihr mit einer eher sehr vorsichtigen BIP-Schätzung dran gewesen. Ja, was steckt da dahinter und wie ist das Stimmungsbild da?
Es ist natürlich der Mehrwert von einer, ich würde sagen, kleinen und schlagkräftigen Truppe, sich dann die Ereignisse wirklich schnell anzuschauen, schnell zu reagieren. Man hat natürlich in den BIP-Zahlen gesehen, die überraschend schwach waren, dass es zwei Themen gibt, die über dem Wirtschaftsstandort Österreich lasten. Ein Investitions- und Konsumstreik, beides negativ, Investitionen und Konsum. Und ja, wenn natürlich der Konsum sich schwach entwickelt, maßgeblicher Treiber der Wirtschaftsentwicklung und gleichzeitig noch die Investitionen. Und es zeichnet sich keine Erholung ab fürs zweite Halbjahr. Das haben wir natürlich auch ganz klar gesehen aus allen Unternehmensguidances, die wir so mitbekommen, war klar, das wird heuer leider nochmal eine Rezession. Und damit haben wir dann ziemlich schnell auf minus 0,5 gestellt. Und ja, wir bekommen natürlich in allen Firmengesprächen mit im Industriebereich, ja, wie schwierig die Wettbewerbsfähigkeitsposition mittlerweile ist im internationalen Vergleich. Und wir haben lange auf den kranken Mann Europas, Deutschland geschaut. Und ja, leider sind wir das mittlerweile hier in Österreich geworden. Und da haben wir dann relativ schnell die Reißleine gezogen.
Kommen wir von Aktien über Makro jetzt zu einem anderen Asset-Class, zu einer anderen Asset-Class, zu den Anleihen. Das war bei uns beiden immer wieder Thema im Research Rendezvous, in einem der ersten gleich, Retail-Anleihen. Zentrales Anliegen. Was gibt's da Neues?
Ja, es gibt sehr spannende Marktentwicklungen, die ich eigentlich auch sehr, sehr positiv bewerte. Wir haben jetzt eine Emission von Föst gesehen, die sich dezidiert an die Retail-Anleger gewendet hat. Und der Emittent hat das wirklich sehr klar als Finanzierungsdiversifikation gesehen. Hat nicht, ich würde sagen, versucht, den letzten Punkt auf der Renditeseite auszunutzen. Wir sind mit einer Rendite 3,8% auf 5 Jahre hier unterwegs. Am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren wäre man je nach Emissionszeitfenster sogar auf 3,4 gekommen oder etwas niedriger. Und ich finde das eine sehr positive Entwicklung. Und wir sehen es auch im Aggregat, während die Österreicher im Tief 2022 nur 2,4% ihres Haushaltsvermögens veranlagt in Anleihen hatten, sind es mittlerweile schon 3,5%. Die Bewegung ist da und insofern auch wichtig, dass es solche Emissionen gibt. Es gibt derzeit eine zweite Emission, die im Markt ist von UBM, die natürlich sicher einen spekulativeren Charakter hat als jetzt die Föst-Emission als solider Investment Grade. Hier muss man, glaube ich, auch differenziert beraten, aber ich finde es richtig und wichtig, dass es solche Emissionen wie eben von Föst auch gibt.
Jetzt haben wir natürlich Wahlen gehabt, die sind ganz frisch, Nationalratswahlen. Du bist jetzt nicht gebürtiger Österreicher, bist Deutscher, bist aber Wahlösterreicher und wie siehst du diese Situation jetzt politisch, wirtschaftlich und was kann da als sinnvolle Handlungsoption überhaupt rauskommen? Was siehst du da?
Ja, für mich sind natürlich vor allem auch die wirtschaftspolitischen Themen hier von großer Relevanz und wir haben, wie schon eingangs jetzt thematisiert, massivste wirtschaftspolitische Herausforderungen, auch wenn das im Wahlkampf nicht so präsent war. Und wir brauchen letztendlich eine handlungs- und durchsetzungsstarke Regierung, die vielleicht auch Dinge umsetzt, die man vielleicht gewissen Parteien auch gar nicht eins zu eins zutraut. Ich ziehe ja gern Parallelen, muss man sagen, zu Deutschland Anfang der 2000er Jahre. Damals war Deutschland auch international preislich nicht wettbewerbsfähig, hatte auch Strukturprobleme. Es war eine rot-grüne Koalition damals, die Reformen durchgesetzt hat, die man ihr vielleicht nicht zugetraut hat. Heißt jetzt nicht, dass bei uns eine rot-grüne Koalition sowas schaffen würde. Aber wir brauchen eine Koalition, die sich etwas zutraut. Wenn wir 5 Jahre weiter untätig sind und die strukturellen Probleme nicht angehen, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, eine große Koalition wie in Deutschland, die sehr breit, würde ich sagen, gefächert ist im politischen Spektrum, sehen wir auch, dass das für die Wirtschaft nicht bringt. Also letztendlich, ich möchte hier keine klare Empfehlung für einzelne Parteien abgeben, aber wir brauchen eine schlagkräftige Regierung, die sich zu Reformen wirklich verpflichtet sieht und gleichzeitig vielleicht nicht zu groß über das politische Spektrum verteilt ist. Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen sind, glaube ich, klar auf dem Tisch. Lohnkosten, auch auf der Fiskalseite gibt es etwas zu tun und wahrscheinlich müssen wir auch über eine Investitionsprämie strukturell nachdenken.
Wichtige Punkte, die du da angeschnitten hast, da könnte man stundenweit weiterreden. Ich glaube, im Q3 ist ein bisschen auch die Sensibilisierung fernab des Wahlkampfs gekommen, Stichwort Draghi-Report und so weiter, dass auch in der Regulatorik und Regulierung irgendwas gemacht werden muss. Was mich überrascht hat von euch, den Punkt möchte ich schon noch ansprechen, ihr habt auch das Rating thematisiert und war da nicht ganz unoptimistisch, aber mittelfristig. Das ist in meine Mailbox gekommen und habe ich dreimal drüber gelesen. Warum dieser mittelfristige Optimismus?
Ja, Österreich hat nach einer sehr, sehr langen Zeit, 6, 7, 8, 10 Jahre, durchaus die Chance, wenn sich positive Strukturreformen abzeichnen, wieder in den AAA-Club, der derzeit in der Eurozone nur noch Deutschland, die Niederlande und Luxemburg als Sonderfall umfasst, zurückzukehren. Und wenn man sich die Ratingtreiber anschaut, Österreich ist mindestens so gut oder teilweise besser in den Ratingkriterien, die die Stärke der privaten Wirtschaft widerspiegeln, die die Stärke der Liquiditätsposition, der Verschuldung, Volkswirtschaft, des privaten Sektors widerspiegelt. Mhm. Also das heißt natürlich, wenn der öffentliche Sektor liefert in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch im nächsten Jahr und eine, sagen wir mal, solide Wirtschaftspolitik mit einer auch mittelfristig angelegten Konsolidierung hinbekommt, dann sehen wir Chancen, dass Österreich in den AAA-Club zurückkehren kann. Die Privatwirtschaft, soweit das eben in Ratingkriterien abgebildet wird, hat die Basis dafür. Es ist der öffentliche Sektor, der nun nachlegen muss.
Und das ist ein klarer Call to Action an eben diesen, eigentlich ein schöner Punkt, um zu schließen, aber ich möchte vorher noch Danke sagen. Kapitalmarktstimme.at ist am Start, kommt super an, haben wir schon viele Partner gewonnen und du persönlich warst eigentlich der, mit dem ich mich da am meisten brainstormend angenähert habe, dem Thema, dass Österreich einen stärkeren Kapitalmarktauftritt braucht. Insgesamt ist dir ein großes Anliegen, vielleicht auch da abschließend noch ein paar Worte dazu.
Natürlich ist es mir ein großes Anliegen und nicht nur, weil ich für eine Bank arbeite, sondern weil es natürlich darum geht, dass wir für die österreichischen Haushalte mittel- und langfristig ordentliche Verzinsungsrelationen auf unsere Ersparnisse hinbekommen. Weil wie angedeutet, es sind die Ersparnisse, es ist die Liquiditätsposition der privaten Wirtschaft, die in Österreich gut ist. Leider sind wir in Europa die absoluten Schlusslichter, wenn wir uns die Veranlagungsergebnisse anschauen, sogar noch schlechter als Deutschland, wenn man die Inflation mit berücksichtigt, die strukturell in Österreich höher ist. Also wir haben es die letzten 10 Jahre in Österreich nicht geschafft, im Haushaltssektor positive, reale Veranlagungsergebnisse zu erzielen. Und das ist für mich natürlich ein Call to Action, Kapitalmarktbildung, Kapitalmarktveranlagung.
Und das ist jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort. Danke für die Zusammenarbeit da. Ja, an euch da draußen, danke fürs Zuhören beim D&D Research Rendezvous Nummer 8 mit Gunter Täuber. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian und ich hoffe, wir sehen uns im Herbst nochmal wieder.
Selbstverständlich. Tschüss.